Also Geschwister, nochmals grüße ich euch an diesem. Es ist ein herrlicher Sabbattag. Kein herrlicher Tag, aber ein herrlicher Sabbattag. Das Wetter macht ja nicht ganz mit, aber nein. Heute möchte ich eine Predigt geben, habe ich vor kurzem von Herrn Marshall Stiver gehört. Auf Gott harren, auf Gott zu harren, auf Gott zu warten, so sagen wir mal. Die Welt von heute befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Und das wissen wir alle. Da braucht man nur ein bisschen Nachrichten zu gucken, wenn man das aushalten kann. Und furchtbar ist das meistens. Krieg und Krankheit und Revolution, Genozide. Immer neue Waffen. Aber wir wissen, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist nichts Neues. Jede Kultur, jede Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit hat sowas entwickelt, sowas erlebt. Und meistens ist es sehr negativ und sehr, sehr schlimm gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, wie Salomo gesagt hat. Schauen wir jetzt erst einmal in Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1 und Vers 28, diesen Vers an. Römer Kapitel 1 und Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben. In verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Und einmal Gott aus dem Bewusstsein verlassen ist, dann kann man machen, was man will. Kann man machen, was man will. Da braucht man überhaupt keine Gewissensbisse zu haben. Da hat man kein Gewissen. Und kein Gott. Und eine Kultur, eine Gesellschaft geht zugrunde. Wenn sie sowas macht. Vers 29. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht. Vers 30. Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Ich meine, das ist eine Beschreibung von der Welt, in der wir leben. Leider. Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch in Bösen. Ja, der Mensch ist so erfinderisch, aber leider erfinderisch im Bösen. Den Eltern ungehorsam. Vers 31. Unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Vers 32. Sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. So schlimm war es damals und noch schlimmer, würde ich sagen, ist es heutzutage. Nee, wir leben in einer Zeit, wo das Böse applaudiert wird. Hurra, wunderbar. Unverschämt ist das. Wenn wir versuchen würden, die Charakterzüge zu isolieren oder zu verstehen, die in dieser heutigen Kultur gang und gäbe sind, was würde uns in den Sinn kommen? Selbstsucht vielleicht? Wir sind selbstsüchtig? Ja, ganz bestimmt würden wir das sagen. Das ist ein gemeinsamer Nenner in jeder Kultur, leider. Gottlos, ja, wir hatten davon gelesen, absolut. Aber ich möchte heute in eine bestimmte Richtung gehen. Das, was Paulus hier aufgelistet hat, sagen wir mal, das kommt von einem entwürdigten Sinn. Und das offenbart eine Impulsivität. nicht wahr? Eine Impulsivität. Ich mache sofort, was ich machen will. Denken wir ein bisschen mal drüber nach. Sexuelle Immoralität, Mord, mörderische Gedanken, Gewalt. In allen diesen Sachen gibt es einen Faden, dass die Leute agieren, wie sie möchten und auf impulsive Art und Weise. Nicht nur, dass sie machen das, wie sie das machen wollen, aber die machen das jetzt, sofort, weil ich will das sofort machen oder haben oder tun oder spüren. Jetzt. Und so verliert man die Fähigkeit zu unterscheiden. Es gibt keine Zeit, um darüber nachzudenken. Es gibt überhaupt keinen Wunsch, darüber nachzudenken. Und das nennen wir eine fleischliche Impulsivität. Das Konzept, ja, ich sehe das, ich will das, ich mache das. Oder ich denke das und ich werde anderen dazu aufmuntern, das zu wollen auch. Und dann tatsächlich sehen das andere, die sehen, ja, ich habe das gehört, ich habe das von ihm gehört und das will ich auch. Und so kann eine ganze Gesellschaft, eine ganze Kultur dahinschmelzen. In ganz kurzer Zeit. So wird die Perversion, so wird Hass und Gewalt wie eine Flutwelle ein ganzes Land überrollen. Und das kann in jedem Land der Fall sein. Deshalb hat Paulus gesagt, von solchen Menschen solltet ihr euch fernhalten. Und Salomo sagte das Gleiche. Das Gleiche, was wir von dem Apostel Paulus gehört haben. In anderen Worten natürlich. Schauen wir mal in Sprüche, Kapitel 22. Sprüche 22 und Vers 24. Sprüche 22, der Vers 24. Geselle dich nicht zum Zornigen und halt dich nicht zu einem wütenden Mann. Vers 25. Du könntest auf seinen Weg geraten und dich selbst zu Fall bringen. Ja, wenn man mit wütigen, zornigen Menschen, wenn man sich zu denen gesellt, wird man auch zornig. Das ist halt so. Das ist halt so. Ich habe ein bisschen von Gemeinden, wo es junge Leute gibt und die junge Leute sind in der Gemeinde, in der Versammlung für 2 Stunden und dann für den Rest der Woche sind sie woanders und die saugen das auf, diese Zorn. So ist das leider. Und dieses Prinzip ist wahr für jeden negativen Charakterzug. Diese fleischliche Impulsivität zerstört den guten Charakter. Was bedeutet es, impulsiv zu sein? Das wissen wir doch. Das bedeutet, in die Tat überzugehen, etwas zu tun, ohne darüber nachgedacht zu haben, ohne im Voraus gedacht zu haben, ja, ist das richtig oder was könnte das für Konsequenzen haben? Und ganz besonders, ohne darüber nachgedacht zu haben, was Gott dazu sagt. Das ist den meisten egal, die würden niemals daran denken. Das ist sehr, sehr ferne von ihrem Sinn. Aber wenn wir um diesen geistlichen Kontext sprechen, das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen unbedingt im Voraus in Erwägung ziehen, ja, was sagt Gott dazu? Und je weniger Gott einem in den Sinn kommt und je weniger einer darüber nachdenkt, was Gott dazu meinen könnte, desto mehr wird diese Impulsivität wachsen. So funktioniert das leider. Es kommt zum Punkt, dass wir überhaupt kein Bedürfnis haben, auf Gott zu harren, auf Gott zu warten, ihn zu fragen, gar nichts. Wir müssen nicht auf seine Timing warten. Wir haben keine Zeit, auf seine Segen zu warten, wenn wir impulsiv agieren. Wir wollen seine Weisheit nicht, weil wir keine Zeit dafür haben. Wir wollen sein Verständnis nicht. Wir werden sozusagen unsere eigene Herr. Wir werden Herr unseres Daseins. Wir entscheiden alles. Als ob es keinen Gott gäbe. Und ehrlich gesagt, bei den meisten ist das so. Gott kommt ihnen niemals im Sinn. Wir können dann unsere eigene Segen ausdenken, unsere eigene Entscheidungen machen. Und natürlich, das wird fast immer zu einem Fluch. Das wird kein Segen. Deshalb haben wir eben die Welt, in der wir jetzt leben. Deshalb ist diese Welt in diesem Zustand. Schauen wir jetzt mal in Johannes Kapitel 3 und Vers 18. Johannes Kapitel 3 und Vers 18. Johannes Kapitel 3, angefangen mit Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vers 19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Und dann Vers 20. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Gut verständlich, was er hier schreibt. Vielleicht auch aus Unwissen, aus Ignoranz, aber die Menschheit hat den Sohn Gottes abgelehnt. Die werden natürlich später eine Gelegenheit haben, das rückgängig zu machen sozusagen und ihn anzuerkennen. Aber die meisten haben Gott und den Sohn Gottes einfach abgelehnt. Für die meisten existiert Gott. Ja, das ist eine schöne Geschichte und doch, wir gehen am Sonntag in die Kirche, aber in meinem Leben existiert Gott nicht, würden sie sagen müssen, wenn sie ehrlich wären. Die wollen Gott in ihrem Sinn nicht haben und die lieben das Finsternis, die Finsternis. Und die wollen nicht darauf warten, die wollen nicht auf Gott harren, auf gar nichts warten, alles sofort. Ich wünsche mir das, zack, ich will das jetzt haben. Deshalb bleiben sie von dem Licht ferne. Sie gehen nicht in der Nähe des Lichtes. Die leben laut physischen Impulse. Vers 21, wir sind im Johannes Kapitel 3, jetzt Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das sind diejenigen, die sehr, sehr gerne auf Gott harren, die sehr gerne wissen wollen, was Gott mit ihnen tun will. Sie warten auf Gott sein Timing, auf Gott sein Segen. Die harren darauf. Die wollen Verständnis von Gott haben, die wollen Weisheit von Gott haben. Wenn wir getauft sind und wenn wir den Weg Gottes gehen, ist die Sünde nicht mehr unser Herr. Die Sünde hat keine Macht über uns. Und das ist kaum zu glauben, wie die Franzosen sagen, incroyable. Kaum zu glauben. Es ist wunderbar, das ist ein Segen. Wir haben jetzt die Kraft, die Fähigkeit, zur Sünde Nein zu sagen. Wir haben die Macht, die Kraft, im Licht zu wandeln. Wir haben die Kraft, auf Gott zu harren, auf Gott zu warten. Unsere Taufe, das war ein Ausdruck unseres Glaubens. Unseres Glaubens am Opfer Christi, der uns vom Tod gerettet hat. Das war ein Ausdruck vom höchsten Vertrauen an den Versprechungen Gottes. Gott hat uns einiges versprochen und wir vertrauen auf ihn. David spricht darüber in den Psalmen. Psalm 62 und Vers 2. Psalm 62, Vers 2. Psalm 62, Vers 2. In der Lutherbibel heißt das: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ich wollte das auch, sagen wir mal, in der Elberfelder Übersetzung. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Also hier sprechen wir davon, dass wir Gott vertrauen, dass wir auf Gott harren, dass wir auf Gott warten, dass wir völlig und ganz darauf eingestellt sind, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Und wir sind stille. Wir brauchen, gut, wir beten zu Gott, das ist klar. Aber wir wissen, wir können stille sein, weil Gott uns helfen wird, wenn wir auf ihn harren. Das bedeutet Vertrauen zu Gott zu haben. Wir sind stille, wir sind vertrauensvoll und wir harren auf Gott. Wir vertrauen und warten auf Gott. In jedem Zustand, in jedem Zustand in unserem Leben. Und ich sage nicht nur wahlweise, ja, in diese Situation werde ich auf Gott trauen, aber hier, da muss ich unbedingt was tun. In jeder Situation trauen wir auf Gott. Und das zeigt sich in unserem Leben. Und warum tun wir das? Warum tun wir das? Vers 3. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine hohe Festung. Ich werde nicht viel wanken. Ab und zu mal ein bisschen wanken schon. Aber wir werden nicht so ins Wanken gebracht, dass wir runterfallen. Nein. Gott ist unser Fels. Er ist unsere Rettung. Und wenn man sagt, er ist unsere Rettung, das bedeutet, dass wir von irgendetwas gerettet werden müssen. Also es werden schon Sachen auf uns zukommen. Aber er wird uns retten. Er ist unser Fels. Meine hohe Festung, ich werde nicht viel wanken. Gar nichts in unserem Leben kann Gott ersetzen, gar nichts. Aber manches Mal erlauben wir das. Wir erlauben das ja unsere Arbeit. Inwiefern? Ja, wenn wir so sehr schwer daran arbeiten, was weiß ich, irgendeine Arbeit, die wir haben, dass wir keine Zeit haben, um zu beten. Oh, ich habe heute keine Zeit gehabt. Nee, dann erlauben wir was anderes. Wir erlauben die Arbeit, Gott zu ersetzen. Das dürfen wir nicht. Nichts, gar nichts kann Gott in unserem Leben ersetzen. Keine Person, keine Kreatur, keine Sache, keine Theorie. Nichts in unserem Sinn, gar nichts. Das dürfen wir nicht erlauben. Gott ist unser Fels. Er ist unser Fundament. Er ist unser Heil. Jedes Mal, dass wir bereuen, vergibt er uns. Jedes Mal. Er unterstützt uns durch seine Gnade. Und wir überwinden. Wir überwinden mit Gottes Hilfe. Er gibt uns die Macht, im Licht zu wandeln. Das ist nicht irgendetwas, worauf wir hoffen. Nee, er gibt uns das. Das haben wir. Die Kraft, im Licht zu wandeln. Er gibt uns die Kraft, die Fähigkeit, diese fleischliche Impulse wegzustellen, wegzuschieben. Er ist unsere Rettung, unsere Burg. Wie oft, und das sollte jeder von uns fragen, wie oft hat Gott für mich in meinem Leben, wie oft ist er eingegriffen, wie oft hat er mir geholfen? Es ist ganz interessant, darüber nachzudenken. Es ist ganz interessant, unter uns darüber zu sprechen auch. Und das machen wir auch. Während des Festes, manches Mal, auch nach der Versammlung und so weiter. Gute Konversation, sehr gut. Und es ist interessant, wenn wir über solchen Sachen sprechen unter uns. Und wenn jemand fragt, ja, hat Gott jemals ein Wunder in deinem Leben bewirkt? Ja. Da können wir, die meisten von uns würden sofort sagen, ja. Und dann können wir unsere Geschichte erzählen, wie das war. Irgendetwas, was mirakulös war, das war ein Wunder. Ja, wir haben alle unsere Geschichten. Ob das irgendeine gefährliche Situation war oder was weiß ich, sehr, sehr schlechtes Wetter und irgendwie ist das Wetter, das ist mir schon nicht nur einmal passiert. Ich gehe in einen Sturm hinein, ich mache mal, was weiß ich, einen Besuch und im Auto, da ist ein furchtbarer Sturm und pff, auf einmal ist er weg. Das habe ich schon mehrmals erlebt. Viele Wunder. Und dann manches Mal müssen wir uns fragen, wie oft ist Gott bei uns eingegriffen, hat irgendein Wunder in unserem Leben bewirkt und wir wussten ja gar nicht davon. Wir wussten vielleicht ja gar nicht davon. Aber er hat es gemacht. Er hat, was weiß ich, ein Schar von Engeln oder einen Engel, je nachdem, zu uns geschickt, um uns zu helfen. Es wird eines Tages sehr interessant sein, wenn wir mit den Engeln sprechen können und mal fragen, ja, wie war das dann? Ich vermute einmal, ja, da war ich dabei, du. Du wusstest ja gar nicht, aber ich war dabei. Schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel von dem Apostel Paulus, wo Gott ihn ganz, ganz klar geschützt hat. 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 8. 2. Korinther Kapitel 1, angefangen mit Vers 8. Denn wir wollen nicht, dass euch unbekannt sei, Brüder, was unsere Bedrängnis betrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Also es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Diesmal werden wir das nicht schaffen. Vers 9. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst. Ich meine, für uns war doch klar, wir schaffen das nicht, wir werden alle sterben. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, die Toten auferweckt. Vers 10. Der uns von so großem Tod errettet hat und errettet auf den wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten wird. Ja, der Paulus hat was durchgemacht. Der hat ein Erlebnis gehabt. Wir wissen nicht genau, was das war. Was für eine Gefahr, was für eine Situation. Aber wir können schon, sagen wir mal, zwischen den Zeilen ein bisschen lesen, daraus lesen, dass es lebensbedrohlich war, sehr, sehr, sehr gefährlich, auf jeden Fall auf physischer Ebene. Und der Tod wäre, das Endresultat wäre Gott nicht eingegriffen. Gott hat das erlaubt. Er hat erlaubt, diese extreme Situation auf sie zu kommen. Und er hat einen Zweck dabei gehabt. Und das haben wir eben gelesen. Damit wir lernen könnten, damit wir lernen konnten, wie Paulus sagte, nicht auf uns selber zu vertrauen, aber auf Gott. Die wurden praktisch gezwungen, auf Gott zu vertrauen. Auf Gott zu trauen, zu sagen, ja, Jungs, es sieht schlecht aus, wir werden alle sterben, aber Gott ist noch da. Der ist noch da. Und das war interessant in Madagaskar. Ich habe mit ein paar von den Jungs gesprochen und ich habe ein bisschen erzählt, wie das in meinem Leben zugegangen war, dass Gott eingegriffen war und mir geholfen hat. Und dann sagte ich nachher, weil die haben sehr aufmerksam zugehört, dann sagte ich nachher, aber denk ja nicht, Jungs, oh, der Herr Wiel, der wohnt in den USA oder England, wir sind aber hier in Madagaskar. Ich sagte, Gott ist derselbe. Der ist der Gott von USA, von Großbritannien, von Frankreich und von Madagaskar. Er kann genauso gut ein Wunder für euch bewirken. Er kann genauso gut für euch eingreifen. Und wird er machen. Und das hat er öfters gemacht für viele Mitglieder in Madagaskar. Und das dürfen wir niemals vergessen. Niemals. Gott ist nicht der Gott von den Amis oder von den Franzosen oder von irgendeiner Gruppe. Gott ist der Gott dieser Welt, der Gott dieses Universums, der Allmächtige. Und die mussten das anerkennen. Paulus war zum Punkt gekommen, dass er am Leben verzweifelte. Und dann hat er sich sagen müssen, aber Gott ist noch da. Er kann uns retten. Und Gott hat sie auch gerettet. Das war für Paulus ein Erlebnis, aber das ist ein Beispiel, eine Lektion für uns. Und wir müssen diese Lektion lernen. Gott ist für Paulus eingegriffen, er kann auch für uns, er wird auch für uns eingreifen. Wenn er das für Paulus gemacht hat, er wird das Gleiche für uns machen. Und er wird auch ab und zu mal Situationen in unserem Leben erlauben, die uns ein bisschen auf die Probe stellen. Wo ist dann wirklich unser Vertrauen? Nee, wir leben in sehr gefährlichen Zeiten, das ist klar. Wir leben in Zeiten, wo fleischliche Impulse nur Benzin auf die Flammen werfen. Ja? Aber durch Jesus Christus, durch die Hilfe, dass Christus uns gibt, dass der Vater uns gibt, haben wir die Macht, gegen das Licht zu gehen und im Licht zu wandeln, haben wir die Macht und die Fähigkeit, auf Gott zu harren. 2. Korinther Kapitel 4 und fangen wir mit Vers 7 an. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Dieser Schatz, der Schatz ist die Erkenntnis des Heils, der Erkenntnis von dem Plan Gottes. Die Tatsache, dass wir erlöst sind, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Segen. Und wir sind praktisch diese irdene Gefäße. Irdene Gefäße, das bedeutet, dass wir schwach sind, zerbrechlich sind, physisch sind. Ja? Wir können sterben, wir können es nicht schaffen, weil wir diesen Schatz in irdenen Gefäßen haben. Wir sind diese irdenen Gefäße, wir sind zerbrechlich, fragil, zerbrechlich. Und Paulus sagt dieses, was er schreibt in Vers 7, was wir gelesen haben. Er schreibt das, damit wir wissen können, es ist nicht uns, wir sind nicht diejenigen, die uns retten werden. Überhaupt nicht. Nichts, was wir sagen, keine Worte, die von uns kommen, werden uns retten. Es ist Gott, der das für uns macht. Unsere Intelligenz, unsere Fähigkeit bedeutet gar nichts. Es kommt alles von Gott. Wir müssen auf Gott harren, auf Gott warten, auf Gott vertrauen. Vers 8, 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 8. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 8. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Nur weil wir den Ausweg nicht sehen, heißt seit lange nicht, dass Gott keinen Ausweg uns geben wird. Er wird uns schon einen Ausweg geben. Da kommt Glauben und Vertrauen und auch ein bisschen Hoffnung. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Verfolgt, aber nicht verlassen. Werden wir dann Verfolgung erleiden müssen? Ja, es steht hier, verfolgt, aber nicht verlassen. Und das, wenn wir mittendrin stehen, wenn eine Verfolgung auf irgendeine Art und Weise auf uns zukommt, dürfen wir niemals diesen Vers vergessen. Gott hat uns nicht verlassen. Er wird uns niemals verlassen. Niedergeworfen. Aber nicht umkommend. Das sind, sagen wir mal, Charakterzüge. Ich meine, wenn wir es dazu bringen, dass wir diesen Glauben haben, wenn wir diesen Vertrauen zu Gott haben, wenn wir geduldiges Vertrauen oder geduldig und vertrauensvoll auf Gott harren. Das will er. Genau das will er. In der Welt, ja, für Leute, die Gott, sagen wir mal, nicht kennen, solche Situationen, in allem bedrängt, verfolgt und so weiter, das würde nur zu Racheaktionen führen, das würde nur zu Gewalt führen. Ja, wenn du mich bedrängst, ich werde dich angreifen oder was weiß ich. Das würde nur zu einem Kampf führen. Aber die Impulse von einem bekehrten Menschen sind darauf gerichtet, auf Gott zu warten, auf Gott zu harren. Gott ruft uns, Teil daran zu haben, an einer Kultur, einer Gesellschaft, einer Welt, die niemals scheitern wird. Die niemals zerschmelzen wird, wie die heutige Welt. Wie gesagt, nach unserer Taufe ist die Sünde nicht mehr unser Herr. Wir bekommen geistliche Kraft, um zur Sünde Nein zu sagen. Und der Geist Gottes gibt uns die Fähigkeit zu verstehen, wie wir auf Gott harren können, wie wir auf Gott warten können, wie wir Gott vertrauen können. Und gibt uns auch die Kraft, das zu tun. Nicht nur zu verstehen, wie es vonstatten geht, aber auch die Kraft, es zu tun. Also, während wir dann auf Gott harren, während wir auf Gott warten, was sollten wir tun? Was sollten wir tun, während wir auf Gott harren? Ein paar Punkte habe ich. Und der erste Punkt. Es muss uns bewusst sein, dass es verschiedene Art und Weise gibt, zu warten. Verschiedene Art und Weise gibt, auf Gott zu harren. Grundsätzlich zwei. Aber nur ein von diesen Methoden bringt wirklich den Erfolg. Wir können ganz passiv warten, ganz passiv, wir lassen alles über uns gehen und wir warten nur ganz passiv. Oder aber wir können erwartungsvoll auf Gott harren. Erwartungsvoll. In anderen Worten, aktiv. Also passiv oder aktiv können wir warten, können wir auf Gott harren. Um ein physisches Beispiel zu nennen, ja, sagen wir mal, eine Frau ist schwanger, sie erwartet ein Kind. Sie kann passiv das Kind warten, gar nichts tun, einfach abwarten, bis der Tag kommt. Oder sie kann erwartungsvoll und aktiv warten. Wenn sie aktiv ist, dann wird sie Acht drauf geben, was sie isst und was sie trinkt und so weiter. Sie wird auf ihre Gesundheit achten. Wie oft sieht man eine schwangere Frau, die raucht und raucht und raucht? Nee, wenn man aktiv darauf wartet, wird man Acht geben und versuchen, auch die Gesundheit des ungeborenen Kindes aufzupassen. Sie kann im Voraus schon planen für die Bedürfnisse des Kindes und so weiter, Windeln, was ich, Kleidung, wo das Baby schlafen wird. Gut, das, sagen wir mal, das tut jeder, aber aktiv wirklich daran denken, damit sie nicht auf einmal überwältigt wird, wenn das Kind zur Welt kommt und sie hat gar nichts gemacht, sie war passiv. Und sie bereitet sich auch im Sinne vor für die Änderungen, die vorkommen werden in ihrem Leben, im Leben der Familie. Ganz große Änderungen. Ja, wenn man aktiv und erwartungsvoll wartet, das ist eine Sache. Wenn man verantwortungsvoll und erwartungsvoll und aktiv wartet. Das ist eine sehr gute Sache. Schauen wir mal jetzt in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Und fangen wir mit Vers 23 an. Hier sehen wir Paulus und Silas, die befanden sich in einer Situation, wo sie dringend Hilfe von Gott bräuchten. Die Frage war, ja, wie würden sie dann warten auf diese Hilfe? Würden sie dann aktiv und erwartungsvoll warten oder einfach passiv? Apostelgeschichte 16, Vers 23. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Ich meine, die hätten sofort sagen können, im Gefängnis, wir sind im Gefängnis, wo bleibt denn Gott? Er hat uns verlassen. Nee, aber wir wissen, Gott verlässt uns nie. Er erlaubt Situationen, wo wir geprobt werden, wo er sehen kann, wie werden sie dann jetzt reagieren? Ja? Befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren, Vers 24. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schloss ihre Füße fest in den Stock. Ja, die hätten einfach da sitzen können. Gut, ich meine, viel anders physisch gesehen hätten sie nicht machen können. Da in den Stock sitzen und ganz passiv, ja, ich hoffe, dass Gott irgendwas unternehmen wird. Ich meine, die haben gelitten, die haben wahrscheinlich geblutet, die waren verletzt, aber erwartungsvoll. Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Sofort aber öffnete sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Also, das haben sie bestimmt nicht erwartet. Das haben sie bestimmt nicht erwartet. Aber die waren erwartungsvoll. Die haben gedacht, die haben Gott Lobgesänge, Gott Empör gegeben und die wussten, irgendwas wird er für uns machen. Und tatsächlich. Ein Erdbeben. Wir dürfen nicht vergessen, die wurden ins Gefängnis geworfen, weil sie etwas Gutes getan haben. Die hatten einen Dämon von einer jungen Frau vertrieben. Wurden aber trotzdem ins Gefängnis geworfen und die haben Hoffnung gehabt, die waren erwartungsvoll. Die dachten, ja, Gott wird uns hier irgendwie herausbringen. Die wussten nicht, wie. Irgendwie wird er dann eingreifen. Wie, wissen wir nicht. Und in diesem erbärmlichen Zustand, physisch gesehen, haben sie gesungen und gebetet. Die warteten, die harrten auf Gott, aber auf aktive Art und Weise. Da könnten wir in 1. Mose auch die Geschichte von Josef uns anschauen. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Wir werden nicht unbedingt die Geschichte aufschlagen. Aber wir kennen alle die Geschichte von Josef. Ja? Denken wir ein bisschen drüber nach. Josef war 13 Jahre lang entweder als Sklave oder im Gefängnis auf jeden Fall, 13 Jahre lang, ehe er seine Freiheit wieder gewonnen hatte. Und er hat überhaupt keine Ahnung gehabt, wann wird Gott mich hier herausbringen. Auf jeden Fall, ich meine, die Bibel sagt nicht drüber, dass er irgendeine Ahnung hatte. Aber er hat Optionen gehabt. Er hat Optionen gehabt, als er auf Gott harrte, als er auf Gott wartete. Er hat eine Wahl gehabt. Er konnte so oder so reagieren. Er hätte ganz gut Gott ablehnen können. Ja, was ist denn hier? Ich bin im Gefängnis. Und nach 2 Jahren, ich bin immer noch im Gefängnis und nach 10 Jahren und hier sitze ich im Gefängnis. Er hätte Gott ablehnen können. Er hätte Gott gesagt, ja, du bist mir keine große Hilfe, ich brauche dich nicht mehr. Das ist mir zu viel. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, das Richtige zu tun und schau mal, wo ich bin. Hätte er sagen können. Er hätte aufgeben können, Josef. Er hätte aufgeben können. Hat er aber nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Er betete weiterhin zu Gott um seine Befreiung. 13 Jahre lang. 13 Jahre lang zu Gott gebetet. Ja, hilf mir Gott, hilf mir. Er hätte auch, er war bei Potiphar. Er hätte auch einfach so da bleiben können und gar nichts tun. Hätte er können. Aber das wäre ein passives Warten gewesen, ja. Und der war kein Typ, passiv zu warten und gar nichts zu unternehmen. Eine andere Option, und das ist die Option, die er gewählt hatte, war eben den Weg Gottes zu verherrlichen, indem er den Weg Gottes ging, um den Weg Gottes zu veranschaulichen, sagen wir mal, bei jedem, der ihm begegnet war in seinen Zuständen. Und wir wissen genau, das hat er vorgezogen, diese Art Warten, 13 Jahre lang. Das, was er gemacht hat, hat er mit seiner Kraft gemacht. So hat er auf Gott gewartet. So hat er auf Gott geharrt. Er hat Potiphar geholfen, dass es ihm sehr gut erging. Er war sehr tüchtig, Josef. Sehr, sehr tüchtig. Immer im Gefängnis, immer als Sklave. Aber tüchtig, erwartungsvoll. Wir kennen die Geschichte von der Frau von Potiphar, hat sie abgelehnt und wurde er natürlich weiterhin, musste er im Gefängnis sitzen. Aber er wollte nicht sündigen, er wollte von der Sünde wegbleiben, hat er auch gemacht, also musste er noch sitzen im Gefängnis. Gott wusste das. Er wusste das ganz genau. Aber er hat auf Gott gewartet. Er hat auf Gott geharrt. Und dann nochmals hatte er eine Gelegenheit, die Geschichte kennen wir, nochmals hatte er eine sehr gute Gelegenheit gehabt. Er hat einen Traum gedeutet. Einen Traum von dem Hausmeister, auch von dem Bäcker. Hat er zwei Träume gedeutet für diese Leute. Und natürlich seine Deutung von dem Traum war richtig bei allen beiden. Und wir wissen, dass der Hausmeister wieder eingesetzt wurde. Leider der Bäcker wurde hingerichtet. Aber der Traum hat darauf hingedeutet, dass er den Tod finden würde. Natürlich der Hausmeister wurde dann wieder eingesetzt. Und bestimmt hat Josef gedacht, endlich mal, Gott hat mir den Weg gezeigt, ich habe diesen Traum gedeutet, Gott hat mir dabei geholfen, bald werde ich wieder frei. Nein, 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 leider war das nicht der Fall. Noch ein paar Jahre, noch zwei zusätzliche Jahre musste er im Gefängnis sitzen, ehe der Hausmeister dann doch mit dem Pharao gesprochen hat und sagt, ah ja, ja Josef, der hat mir geholfen, das war vor ein paar Jahren, aber Josef, ja das heißt der doch. Und durch den allen hat Josef gewartet, aber erwartungsvoll, aktiv. Und ich meine, die Bibel sagt uns nicht, deutet nicht darauf hin, dass Josef irgendwie geahnt hat, ja und Gott wird mich dann irgendwie einsetzen und ich werde das ganze Volk von Israel retten. Das wusste er nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Gut, am Ende war es ihm klar. Und am Ende hat er das tatsächlich gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, gleich vom Anfang an hat Josef bestimmt gebetet und gebetet und nochmal gebetet, dass er freikommen könnte. aber er hat atmen müssen. Aber er machte das auf aktive Art und Weise und er hat es durchgehalten. Er war tüchtig, wie ich sagte, fokussiert, produktiv in allem, was ihm in den Händen kam. Und interessanterweise, wenn wir auf diese Art und Weise warten, wenn wir auf diese Art und Weise auf Gott harren, sehr, sehr oft zeigt uns Gott dann irgendein Resultat, das viel, viel besser ist als alles, was wir hätten träumen können. Viel mehr, viel besser. Und ganz bestimmt, glaube ich, hat Josef auch diesen Schluss gezogen, ganz am Ende. Ja, das, was Gott mit mir gemacht hat, das, was er mit mir geplant hat, das war viel, viel, ich wollte nur befreit sein, ich wollte nur rauskommen. Aber Gott hat was viel, viel Wichtigeres für ihn geplant. Und das ist auch bei uns sehr, sehr oft der Fall. Wir wissen, wir haben keine Ahnung. Wir beten, sicher, wir harren auf Gott, wir warten auf Gott und irgendeine Situation, das geht und geht und geht und wir denken, oh, das hört niemals auf. Aber Gott hat einen Plan, der hat einen Zweck für uns. Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8 und Vers 25. Römer Kapitel 8 und Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Natürlich hier Paulus spricht über die Auferstehung. Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Genau wie Josef keine Ahnung hatte, was die Zukunft für ihn gehalten hatte. Er hat nur gebetet, er hat Gott angefleht, ihn zu befreien. Und Gott hat das letztendlich gemacht, aber laut seinem Plan. Und wir haben auch keine Ahnung, was Gott mit uns vorhat, insofern. Aber wir wissen, wie wir hier gelesen haben, dass der Heilige Geist die Heiligen vertritt, wie es Gott gefällt, wie es Gott gefällt. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind, Vers 29, den welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und wenn Paulus hier sagte, alle Dinge, er meint alle Dinge. Gute Dinge, schlechte Dinge, wunderbare Dinge, furchtbare Dinge, alle Dinge mitwirken zum Guten denen, die nach Vorsatz berufen sind. Alle Dinge wirken dazu, dass uns dorthin zu bringen, dass wir konform des Bildes Gottes sind, dem Bilde Gottes sind. Und das ist wunderbar, das ist richtig. Und in diesem ganzen Prozess, während wir auf Gott harren, aktiv und erwartungsvoll harren, wird Gott uns einiges geben, ganz bestimmt. Gott ist sehr gnädig. Aber wenn wir tatsächlich auf ihn harren, auf ihn warten, auf seinen Plan, dann wird er uns viel mehr geben, als dass wir hätte jemals träumen können. Weil er weiß ganz genau, was wir wissen, was wir brauchen. Und er weiß, was unsere Familien brauchen, was die Gemeinde braucht, was die Kirche braucht. Nee, wenn wir auf Gott harren, auf sein Timing, auf seine Weisheit, auf seinen Segen, er wird uns Segen geben, die wir gar nicht sonst erträumen konnten. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 lautet so: Wir müssen unsere Perspektive erweitern, während wir warten. Wir müssen unsere Perspektive erweitern, während wir warten. Wir verstehen über die menschliche Natur, was eigentlich in Wirklichkeit die Natur Satans ist, die wir so in uns aufnehmen. Wir verstehen das. Wir verstehen, dass wir das überwinden müssen. Aber die Natur Satans, das ist wie ein kleiner Laserstrahl. Fokussiert auf sich selbst. Nun, ein Laserstrahl kann sehr kräftig sein, aber ganz, ganz winzig klein. Ganz winzig klein. Eine sehr enge Perspektive, sagen wir mal. Jesaja Kapitel 55. Wir müssen natürlich eine viel größere Perspektive haben. Jesaja Kapitel 55. Vers 7. Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Die Gedanken Gottes sind umfangreich, expansiv, sagen wir mal. Das wissen wir, weil Gott eben Liebe ist. Und seine Gedanken, seine Wege werden von der Liebe definiert, sozusagen. Das sind so aufströmende Gedanken, die anderen helfen wollen, die Segen geben wollen. Aber weil Gott uns eben so sehr liebt, wird er ab und zu mal erlauben, dass uns schwierige Zeiten auf uns zukommen, ganz besonders wenn wir die Entscheidung treffen, laut impulsive, also selbstsüchtige Impulse zu leben. Er wird erlauben, dass wir harte Lektionen lernen müssen. Er erlaubt, dass wir Schmerzen spüren, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er tut das, weil er uns so sehr liebt. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Hand, er kann uns auch segnen. Er kann uns auch segnen. Und macht das auch, wenn er sieht, dass wir es wirklich richtig meinen, dass wir demütig sind, dass wir seinen Weg gehen wollen. Wir können daran denken, wie Gott mit Salomo gehandelt hat. Salomo, er wurde von seinem Vater, sein Vater hat ihm gesagt, dass er, vor er gestorben war, der Vater, er hat gesagt, ja, du sollst den Herrn folgen, du sollst mit einem loyalen Herz und mit einem Willen den Gott suchen und den Weg Gottes gehen. Und so hat er auch seine Regentschaft angefangen, Salomo. Wir wissen, dass er 1000 Brandopfer bei Gibeon Gott geopfert hat. Dann hat er Gott gefragt, und was soll ich dir noch geben? Gott hat ihn gefragt, ja, was soll ich dir geben, Salomo? Und er hätte alles sagen können. Reichtum, was weiß ich, alles hätte er sagen können. Aber anstatt Reichtum und andere Sachen, sagte er, ja, gibst du mir Erkenntnis, gibst du mir Weisheit, damit ich eben dein Volk bedienen kann, dienen kann. Und diese Antwort hat Gott ganz klar gezeigt, was in seinem Herzen war. Zu der Zeit harrte er auf Gott. Zu der Zeit in seinem Leben schaute er auf Gott und erwartungsvoll, dass Gott ihm helfen würde, das Richtige zu tun. Er harrte auf Gott und wartete auf Leitung von Gott, auf Erkenntnis, auf Weisheit. Und Gott hat ihm das alles gegeben. Gott hat ihm das alles geschenkt. Er gab ihm Weisheit, er gab ihm Verständnis. Und noch dazu hat er ihm einen Haufen Gold und Reichtum gegeben, weil er eben zu der Zeit richtig in seinem Herz war. Nee, wir müssen unsere Perspektive erweitern. Wir bitten Gott um was und wir erwarten eine bestimmte Antwort. Meistens ist es so. Josef, befreie mich Gott. Er hat auf Befreiung gewartet. Gott hat ihm überaus viel mehr gegeben als nur das. Wir müssen in Kauf nehmen, dass Gott doch einen Plan hat und doch vielleicht was ganz anders im Sinne hat mit uns. Und auf ganz andere Art und Weise uns eine Antwort geben wird. Und wir dürfen nicht vergessen, wiederum, wir beten Gott, oh, gib mir dies, gib mir das, hilf mir hier. Und wir erwarten was Bestimmtes. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Matthäus Kapitel 7 und Vers 11. Matthäus Kapitel 7 und Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, denen Gutes geben, die ihn bitten? Gott gibt eben gute Sachen, gute Dinge zu denen, die darum bitten. Manches Mal gibt er uns Segen, wo wir gar nichts drum gebeten haben. Aber das sind Segen trotzdem in unserem Leben. Wichtig ist, Gott seine Gedanken. Wir zum Beispiel, wir könnten, ja, um ein physisches Beispiel zu nennen, wir könnten Gott um einen Fisch bitten. Das ist nicht schlecht. Ich meine, es gibt Leute, die sehr gerne Fisch essen. Aber Gott, anstatt uns einen Fisch zu geben, gibt uns eine Arbeit, wo wir Geld verdienen können, wo wir eine gute Arbeitsethik lernen können, wo wir unsere Familie ernähren können. Deshalb sage ich, unsere Perspektive müssen wir erweitern. Wir dürfen Gott nicht einengen. Er darf uns nur so segnen, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder zum Beispiel unsere Ehe. Vielleicht beten wir, oh lieber Gott, ich möchte gerne, dass du meine Partnerin oder mein Partner oder mein Ehemann, Ehefrau änderst, weil die brauchen unbedingt Hilfe. Und Gott bewirkt die Situation so, dass irgendwas passiert, dass wir zurechtgewiesen werden und was wirklich Gutes daraus lernen. Und dann geht die Ehe viel, viel besser. Eine ganz andere Perspektive. Und wir müssen darauf bereit sein, dass Gott manches Mal eine andere Perspektive hat, was für uns gut ist. Und so kommen wir zum Punkt Nummer 3. Das wird das nächste Mal, wenn ich komme, werde ich diese Predigt abwickeln.